Und nein?
Darf ich bitte reden?
Ja, nein.
Diese Folge ist eine ganz besondere Folge, weil wir sehr viel streiten werden. Herzlich willkommen zur 23. Folge von Was bringt sie zu mir? Der Medizin-Podcast. Mein Name ist Alexander Jüritz und mein Gast heute ist meine Frau, Dr. Bianca Itario, Fachärztin für Innere Medizin, Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen. Herzlich willkommen, liebe Bianca.
Danke für die Einladung.
Okay, diese Folge ist eine ganz besondere Folge. Wir haben Platz getauscht, weil Bianca möchte uns heute vom Europäischen Adipositas-Kongress erzählen, der letzte Woche stattgefunden hat. Um was geht's beim Adipositas-Kongress?
Ja, wie jedes Jahr findet der European Congress on Obesity in einer anderen europäischen Stadt statt. Und dieses Jahr war es in Venedig, was eine ganz spannende Erfahrung war. Man kann ein bisschen Sightseeing mit Folienseeing verbinden. Und dieses Jahr war die Atmosphäre ganz besonders, denn es tut sich extrem viel auf dem Gebiet. Wenn ich zurückdenke, ich glaube, das erste Mal war ich 2012 beim ECHO, beim European Congress on Obesity. Und damals war es ja noch so, dass der allgemeine Duktus war, oh, Adipositas ist eine ernstzunehmende, schwerwiegende Erkrankung und die medizinische Community hat sich gefühlt wie vielleicht die ich weiß nicht, Pestärzte oder so, die sagen, oh, es kommt eine Epidemie auf uns zu, eine Pandemie, also auch diese Vermischung mit infektiologischen Erkrankungen, die eigentlich, finde ich, extrem arg ist und fehl am Platz, weil Adipositas ist keine übertragbare Erkrankung, es ist eine non-communicable disease, wenn Symptome macht. Und vor über 10 Jahren war es ja noch so, dass wir als medizinische Community uns immer versammelt haben und nur Folien gesehen haben, wie schwerwiegende Folgen das hat und dann zum Thema Lifestyle Intervention und Ernährung, Bewegung und so weiter, Fettgewebsdysfunktion, Grundlagenforschung, Mausstudien und so weiter gehört haben. Und die Message war so quasi, wir müssen in die Welt rausgehen und propagieren, was sich alles, also wie schlimm das ist und die Menschen sozusagen warnen davor. Also so war der allgemeine Ton bei diesen Kongressen, wenn ich mich jetzt zurück erinnere. Und inzwischen hat sich sehr viel getan, sehr viel in unserem Verständnis von Adipositas als Erkrankung, sehr viel in unserer Zusammenarbeit mit anderen Fachrichtungen und auch in der Zusammenarbeit mit Patientengruppen, Patientinnen, Organisationen und so weiter. Es war dieses Jahr ein ganz besonderer Kongress, nicht nur, weil es in Venedig war und Venedig schön ist, aber weil ein Gefühl entsteht, dass was weitergeht und dass wir erstens einmal die Erkrankung besser verstehen können und zweitens auch, dass wir mehr Therapieangebote haben und es ist eine Art Aufbruchsstimmung entstanden.
Wie kann man sich so einen Kongress vorstellen? Sind da nur Ärzte? Wie viele Ärzte? Von wo kommen die?
Es waren 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Kongress. Es gibt Healthcare Professionals, also das sind nicht nur Ärztinnen und Ärzte, aber auch Diätologinnen, Physiotherapeutinnen und Therapeuten, physikalische Medizin, Chirurginnen und Chirurgen, viele medizinische Fachbereiche, Pflege natürlich und so weiter. Es waren auch Vertreter der Pharmaindustrie. dabei. Es waren auch Policymakers, Gesundheitsökonomen dabei, also sehr gemischt. Es geht von in der Früh los um 8 Uhr bis um 18 Uhr oder noch länger in verschiedene Sessions, die parallel stattfinden, wie auf allen Kongressen, wo quasi neueste Erkenntnisse aus der Wissenschaft präsentiert werden, sowohl zum Thema Grundlagenforschung, klinische Forschung, Pharmafirmenforschung und so weiter. Man kann interagieren, Fragen stellen, Poster-Session, und es ist einfach sehr viel Information, sehr dicht gepackt, man muss mithalten, aber es ist, wie gesagt, sehr spannend.
Kommen auch die Patientinnen und Patienten zu Wort?
Ja, beim ECHO ist es so, dass auch die ECPO, also eine europäische Patientenorganisation, sehr aktiv ist in der Programmgestaltung auch und in der Interaktion mit anderen Healthcare Professionals. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, die Erfahrung der Patientinnen zu spiegeln und nicht nur trockene PowerPoint-Folien mit irgendwelchen Kurven und Daten zu sehen, sondern auch genau die Erfahrung aus der Patientinnenperspektive. Es ist extrem mutig, es ist extrem gut, dass es das gibt, weil es zeigt, worum es eigentlich geht bei der Sache, um die Menschen, die mit den Beschwerden leben. Ich erinnere mich an 2 Fälle. Eine Patientin hat in der Sitzung zu Bewegung, Energy Expenditure berichtet, wie sie quasi als Kind in der Schule gemobbt wurde, wie sie Schutz bei den Eltern gesucht hat oder Hilfe und dann letztendlich nur quasi das Essen als Trost ein großes Thema wurde und dadurch auch, dass so ein Teufelskreis entstanden ist, dass sie dann mit den Jahren einen schweren Krankheitsverlauf gehabt hat, wo sie aufgrund der Adipositas wirklich große Alltagseinschränkungen hatte. Sie hat dann letztendlich einen chirurgischen Eingriff durchführen lassen, hat Gewicht reduziert, konnte wieder den Alltag managen und hat die Freude an Bewegung durchs Tanzen entdeckt, wobei sie am Anfang eher so am Rand gestanden ist und nur quasi mit dem Kopf zur Musik genickt hat, bis sie dann wirklich zum Tanzen gekommen ist. Sie schwimmt jetzt, sie tanzt, sie ist eine Patienten-Advocate und das ist sehr wichtig. Andere Patienten haben berichtet, welche Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten in vielen Gesundheitssystemen existieren, vor allem in Ländern, wo chirurgische Eingriffe zur Gewichtsreduktion nicht von der Krankenkasse oder von der Sozialversicherung erstattet werden. Da haben wir in Österreich wirklich eine gute Situation und sie müssen im Sinne des Medical Tourisms dann diese Eingriffe im Ausland machen und nehmen lange Flüge auf sich. Manche erzählen, sie passen nicht in die Flugzeugtoilette. Und dann müssen sie Windeln tragen für die Flugdauer, wenn es eine längere Flugdauer ist. Also wirklich entwürdigende Bedingungen auf sich nehmen. Und dann natürlich auch das lange Sitzen kann dazu führen, dass oberflächliche Wunden, sogenannte kleine Dekubiti, entstehen und so weiter. Also es ist wirklich so wichtig, dass wir, die Healthcare Professionals, die Patientinnenseite kennen, was auch Diskriminierung, Stigmatisierung betrifft, damit wir lernen, wie wir unseren Patientinnen besser helfen können.
Ist das jetzt eine Besonderheit an Adipositas oder gibt es das in anderen Fachgebieten auch? Also gibt es zum Beispiel Blutdruckpatienten, die kommen und erzählen von ihren Blutdruckproblemen?
Naja, bei allen medizinischen Kongressen ist die Patientinnenseite entscheidend. Und da gibt es sehr viele Patientinnenorganisationen, die enger oder weniger eng mit den Fachgesellschaften zusammenarbeiten. damit gerade da ein gemeinsamer Nenner gefunden wird. Also man denke nur an die Krebshilfe und an viele Selbsthilfegruppen und so weiter. Also diese Lived Experience With, also gelebte Erfahrung mit, ist natürlich nicht nur in den Adipositas-Kontext sehr wichtig, sondern in vielen anderen Erkrankungen. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Entwicklung sowieso in der Medizin, die Patientenseite zu kennen und nicht nur quasi so, als würde man von, keine Ahnung, Äpfeln oder Autos reden, sondern es ist immer ein Miteinander.
Ich glaube, eine wichtige Sache ist ja auch die Definition von Adipositas. Und das ist es auch gegangen. Wie sieht es da aus? Ist Adipositas eine Krankheit?
Adipositas ist dann eine Erkrankung, wenn es zu körperlichen Beschwerden kommt, die aufgrund der erhöhten Fettmasse oder aufgrund der Dysfunktion der Fettmasse entstehen, wenn man sich dadurch wirklich krank fühlt. Wenn ich sage, mein BMI ist hoch und ich fühle mich blendend, dann bin ich nicht krank per Definition. Natürlich kann man sich das näher anschauen und Laborwerte und so weiter vergleichen im Sinne der Gesundheitsvorsorge. Aber auch hier hat sich beim ECHO was Neues aufgezeigt nach dem Motto Bye-bye BMI. Einerseits, weil dieser Body Mass Index und die Geschichte des BMI ja so sexistisch und rassistisch ist, aber auch, weil es so zu simplistisch ist, zu sagen, na so, okay, ihr BMI ist 30, ihr seid krank.
Und was ja die WHO-Definition von Adipositas.
Genau. Das ist ja wirklich etwas, wo man nur Kopf schütteln kann. Und ihr BMI ist 29, jetzt seid ihr nicht mehr krank. Also das ist natürlich lächerlich, wenn man so darüber nachdenkt. Es wird als Surrogatparameter verwendet, weil man sagt, ja, mit dem BMI, das korreliert recht gut mit der Fettmasse. Aber auch die Fettmasse an sich muss man jetzt nicht, es ist ein wichtiges Organ, das Fettgewebe, das wir haben. Und es ist nicht unbedingt so, dass, okay, wenn jemand ein bisschen höhere Fettmasse hat, muss der unbedingt krank sein. Der Krankheitswert kommt, wenn diese Fettmasse entweder wirklich so massiv hoch ist, dass ich invalide bin, dass ich nicht mehr meinen Alltag verrichten kann. Das ist eine Erkrankung. Und wenn diese Fettmasse zum Beispiel dann zu anderen körperlichen Störungen führen kann. Also da muss es nicht sonderlich hoch sein. Jeder Mensch hat eine eigene Reserve und oder eine andere Grenze, ab der diese zu viel Fett zu haben ungesund wird. Das heißt, da wird Fett um andere Organe, um die Niere, um das Herz, um die Gefäße und so weiter in der Bauchspeicheldrüse eingelagert. Das nennt man ektopisches Fett. Und dieses Fett führt dann zu Problemen im Fettstoffwechsel, im Zuckerstoffwechsel und so weiter. Es kann Entzündungen hervorrufen, es kann eigentlich frühzeitige Herz- und Gefäßerkrankungen herbeiführen und man ist früher wirklich dann an andere Sachen krank und auch das Krebsrisiko kann erhöht sein. Da war auch eine Session am letzten Tag zu diesem Thema. Spricht man jetzt über Brustkrebs oder Eierstockkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs und so weiter. Das muss man schon wissen, aber nur der BMI alleine sagt jetzt nicht, okay, Sie sind krank. Und die Überraschung war, dass eigentlich Leute mit einem niedrigeren BMI, wenn man sich die Fettmasse oder die Fettverteilung anschaut, die quasi unter dem Schirm Normalgewicht, was eher ein furchtbarer Terminus ist, fallen würden, oft eine gestörte Fettverteilung haben, also gestörte Fettverteilung, eine ungünstige Fettverteilung, wo das Bauchfett, das viszerale Fettgewebe viel schneller gesundheitliche Probleme herbeiführen kann als das Hüftfett als Beispiel. Also Nummer eins, der BMI ist zwar schön und gut, wenn man sagt, ja, BMI ist etwas erhöht, das ist aber nur die Einladung, sich die Sachen genauer anzuschauen. Und man weiß, man braucht auch andere Marker, wie zum Beispiel die Waist-to-Height-Ratio. Die war als neuer Parameter empfohlen, um auch die Fettverteilung und so weiter.
Bisher hat man nur den Hüftumfang gemessen, oder?
Bisher hat man immer den Taillenumfang und den Hüftumfang in das sogenannte Waist-to-Hip-Ratio. Jetzt zeigt sich der Parameter Waist-to-Height-Ratio, also Taille durch Größe, auch als interessanter Parameter, der etwas über den eigenen Stoffwechselrisiko aussagen kann. Man kann natürlich die Fettmasse mit Bioimpedanzwaagen bestimmen. Das sagt aber auch nichts über die Fettgewebsdysfunktion aus.
Sollte man da die prozentuelle Fettmasse oder den Fettmasseindex eher?
Man kann beides nehmen. Man kann auch, also in diesen Messungen wird auch der sogenannte Phasenwinkel und der Vektor, der elektrische Vektor angezeigt, um zu sagen, okay, das ist jemand, der mehr Wasser einspeichert oder mehr Zellmasse oder bessere oder schlechtere Zellmasse hat. Also man kann mit den heutigen Messungen viel mehr differenzieren in Richtung, okay, wie ist die, es geht immer Qualität vor Quantität. Das gilt beim Muskel so und das gilt auch beim Fettgewebe so. Das heißt, eine Message, bye-bye BMI. Und wenn der BMI erhöht ist, schauen wir uns das natürlich näher an und können dann sagen, wie wir unseren Patienten und Patientinnen in welcher Richtung wie helfen können, wo ist Unterstützung notwendig.
Das heißt, Patientinnen und Patienten, die wann sollen sie zum Arzt gehen wegen ihrem Gewicht? Nicht wegen der Waage, also nicht vom BMI her, sondern wann ist eine medizinische Indikation für das Abnehmen jetzt da?
Wenn ich mir aus medizinischen Gründen denke, da könnte ein Vorteil sein, sei es hoher Blutdruck, Diabetes, also erhöhte Zuckerwerte, erhöhte Triglyceride, eine Fettleber, Schlafapnoe, also Schnarchen und Aussetzer im Schlaf. Und ich mir vorstelle, okay, das könnte mit dem Gewicht zu tun haben. Oder ich selber merke, okay, als ich, keine Ahnung, 10 Kilo leichter war, hatte ich noch keinen hohen Blutdruck. Dann kann man sehr wohl über eine Gewichtsreduktion nachdenken, aber auch hier sage ich immer, wenn im Arztbrief steht, Gewichtsreduktion empfohlen, müssen wir darüber hinausgehen, nur zu sagen, na, essen Sie halt weniger, bewegen Sie sich mehr, weil auch hier, wenn es um medikamentöse Therapie, wenn es um chirurgische Therapie geht, also alles, was in diesem medizinischen Spektrum fällt, muss man auch Angebote haben, auch das gesund zu begleiten. Das Interessante, was rausgekommen ist, es gab eine Studie, wo Patienten eine medikamentöse Therapie zur Gewichtsreduktion hatten und es hat sich herauskristallisiert, dass die Patienten, die am intuitivsten essen, die beste Gewichtsreduktion erreichen konnten mit der medikamentösen Therapie. Also da treffen zwei Welten aufeinander, die zeigen, okay, wow, da haben wir Synergien.
Früher war es ja so, dass man immer gesagt hat, okay, ich möchte abnehmen, ich versuche eine Diät. Und dann kommt der Jojo-Effekt, die Ernährungsumstellung hat nicht geklappt. Zu wem soll ich gehen oder muss ich zuerst die Diät machen, bevor ich eine medizinische Therapie anfangen kann? Hat sich da was geändert?
Ja, auch die Empfehlungen im Sinne von man hat es früher genannt, das Stepped Approach, also so schrittweise. Na, zuerst machen Sie mal Diät, versuchen Sie die Lifestyle und wenn das nicht funktioniert, dann gibt es die Medikamente.
Das war ja beim Blutdruck auch früher auch so.
Beim Diabetes auch so, noch vor 15 Jahren. Und dann gibt es die Medikamente und wenn das auch nicht funktioniert und auch wenn hier eine Failure ist, dann gibt es auch die Chirurgie und so weiter. Dieser Stepped Approach ist inzwischen auch passé, weil man sagt, die Patientinnen und Patienten haben sich das Beste aus allen Welten verdient. Und es geht nicht nur Lifestyle Fail, Medication Fail, Surgery Fail, keine Ahnung, sondern erstens einmal müssen wir als medizinisches Personal die Wünsche und die Ziele der Patientinnen wissen und uns damit auch, also es muss für den Patienten und für die Patientin passen, was wir empfehlen. Und man kann alle Therapieoptionen quasi on the table geben und nicht nur, na, wenn es da nicht gelingt, dann machen wir das und so weiter, sondern es muss von Anfang an alles möglich sein.
Du hast in deinem Buch Schlank auf Rezept, das ja als gemeinsam mit Professor Siegfried Merin als die Kleeblattmethode schon bezeichnet. Das heißt, man kann sich jedes Kleeblatt aussuchen. Möchtest du das kurz erklären?
Naja, es ist in der multidisziplinären Therapie natürlich so, dass man auch mit Lifestyle-Medizin Ziele erreichen kann. Wie erwähnt, intuitive Ernährung ist so ein Thema. Wenn ich sage, okay, mein Essverhalten, auch da war bei Kongress viel zum Thema Essstörungen, Binge-Eating, Emotional-Eating und so weiter, was das und Adipositas in Kombination bewirkt und dass man auch hier Unterstützung haben kann. Wenn ich also sage, ich arbeite an dieser Schraube und ich versuche mein Ernährungsverhalten da wieder in Tune zu haben und ich will mehr intuitiv essen oder ich entscheide mich, keine Ahnung, ich will jetzt die gesündeste Ernährungsweise. Momentan glauben wir, dass das die mediterrane Ernährung ist, aber das heißt nicht nur Pizza und Nudeln.
Das heißt, Binge-Eating, an wen sollte ich mich melden?
An Spezialisten für Essstörungen.
Das sind Psychiater, Psychologen?
Das sind Psychotherapeuten, Ernährungspsychologen, das sind können auch Fachärzte für Psychiatrie sein, das sind aber auch Allgemeinmediziner mit Zusatzausbildung. Also jeder Healthcare-Beruf, der quasi eine Spezialisierung für Essstörungen hat, ist ein guter Ansprechpartner.
Das heißt, wir haben die Möglichkeit, den psychologischen Aspekt von Adipositas zu behandeln. Wir haben die Möglichkeit, die Ernährung zu behandeln bei der Diätologie, bei Diätologinnen oder Ärzten mit Spezialisierung auf Ernährungsmedizin. Was gibt es sonst für Therapieoptionen?
Es gibt die medikamentöse Therapie.
Was tut sich da auf der ECO?
Ja, da sind gleichzeitig mit der Präsentation von neuen Daten auf der ECO auch, da ist parallel auch eine Publikation im Fachjournal Nature, das ist ein sehr Prestige-Fachjournal der Medizin, zum Thema Langzeitergebnisse mit medikamentöser Therapie. In diesem Fall war es das Semaglutid, das quasi in der sogenannten SELECT-Studie. Das war eine Studie, die quasi zeigen wollte, dass Menschen, die bereits eine Herzerkrankung oder eine Gefäßerkrankung haben, die vielleicht mal einen Herzinfarkt hatten oder einen Schlaganfall und so weiter und quasi eine medizinische Indikation hätten, um Gewicht zu reduzieren, dass mit diesem Medikament ihr Risiko für weitere Herzerkrankungen und so weiter gesenkt werden kann. Die Studie war über 3 Jahre lang ausgelegt und konnte zeigen, dass Menschen mit Semaglutid eine 20%ige Risikoreduktion hatten im Vergleich zur Placebo-Gruppe. Das Spannende war, dass im Vergleich zu anderen Adipositas-Studien, wo 70% oder über 70% der Teilnehmerinnen Frauen sind, waren hier über 70% Männer. Was eigentlich auch bedeutet, dass Männer oft eine stärkere Indikation haben, Gewicht zu reduzieren, weil sie physiologisch gesehen nicht so viel Fett speichern können, weil die Fettverteilung anders ist und dieses ungesunde, viszerale Fett, also das Bauchfett sozusagen, gesundheitliche Komplikationen macht. Also Adipositas wird sehr viel als Frauenkrankheit thematisiert.
Das ist ja auch so bei uns in der Ordination, dass
Ein Großteil unserer Patientinnen sind Patientinnen. Und in dieser Studie waren aber über 70% Männer. Und der durchschnittliche Gewichtsverlust war circa 10%, was eigentlich etwas unterdurchschnittlich ist, wenn man sich die Studien mit den Medikamenten anschaut, wo man teilweise 15, 17 10% oder sogar 20% und mehr erreicht. Aber der Grund war, dass in den klassischen Abnehmstudien, Adipositas-Studien, alle Patientinnen eine Lifestyle-Intervention bekommen, intensives Coaching, Ernährungsberatung und so weiter. Sie wirklich gedrillt werden, da Gewicht zu reduzieren, und natürlich on top of that kommt ein Medikament, das wirksam ist, und so kommen diese höheren Prozentzahlen. In dieser Studie haben die Patientinnen und Patienten keine Ernährungsberatung bekommen, kein Coaching, gar nichts, sondern es wurde ihnen nur gesagt, das ist ein Sättigungshormon, das könnte sich auf ihr Essverhalten auswirken, das könnte dazu führen, dass sie Gewicht reduzieren. Primär wollen wir es eigentlich nur untersuchen, um zu schauen, wie wirkt sich das aus auf ihre kardiovaskuläre, auf ihre Herz- und Gefäßgesundheit, und quasi diese 10% an Gewichtsreduktion haben die Leute quasi nur so erreicht, ja, ohne jetzt primär abnehmen zu wollen, sondern das ist einfach so, was quasi das Medikament kann, ohne Zero Multidisziplinarität und so weiter. Trotzdem haben diese 10% ausgereicht, um, wie gesagt, diese 20% Risikoreduktion herbeizuführen. Interessanterweise gab's dann in den Vergleich dieser Kurven, Mortalität und so weiter, eine Annäherung in der Mitte der Studie. Es ist interessant, so wie die Kurven ausschauen, und das war gerade die Covid-Pandemie. Also da hat man gesehen, ja, wie externe Faktoren klinische Studien beeinflussen können. Nein, und in dieser Studie konnte man also sehen, dass, ja, die Gewichtsreduktion in diesem Fall und die medikamentöse Therapie tatsächlich wirklich harte klinische Outcomes beeinflussen kann und herbeiführen kann. Und man kann inzwischen sagen, ja, wir haben auch Langzeitdaten, wir haben auch Outcomes.
Wie lange? Also was sind Langzeitdaten? Das geht über was für einen Zeitraum?
Also es gibt schon die 4-Jahres-Daten mit dem Semaglutid,
wo die durchgängig das Medikament jede Woche genommen haben.
Ja, also durchgängig, und natürlich muss man auch sagen, die Medikation an sich ist jetzt nicht so in Stein gemeißelt. Also man hat schon gesehen, dass die Dosis jetzt nicht die höchste Dosis sein muss, und dass im Prinzip man hier auch flexibel sein kann. Und es war schon die Rede, okay, was passiert, wenn ich mein Ziel und Gesundheitsziele erreicht habe, jetzt ist alles so im grünen Bereich. Wie reduziere ich die Dosis? Wie kann ich den Abstand verlängern und so weiter? Also da tut sich extrem viel auf dem Gebiet.
Und die Patienten hatten Adipositas, das heißt BMI über 30, oder wie waren die Einschlusskriterien?
Also BMI über 30 oder BMI über 27 plus einer Stoffwechselkomplikation oder eine Herz-Gefäß-Komplikation.
Diabetes hatten die Patienten nicht. Das heißt,
nein, die Patienten hatten kein Diabetes, sondern sie hatten Herz-Gefäß-Erkrankungen als Einschluss. Bluthochdruck hatten viele und so weiter.
Jetzt sind die Einschlusskriterien für diese Medikamente oft die WHO-Kriterien. BMI über 30 beziehungsweise BMI 27 mit Komorbiditäten. Jetzt hast du gerade erwähnt, dass der Weg von BMI weggehen sollte. Das heißt, es sollte dann vermutlich in Zukunft neue Studien geben, die dann andere Einschlusskriterien haben. Wo geht der Weg hin?
Ja, also das Problem ist, man indem wir vielleicht vor 10, 15 Jahren immer dieses Thema, oh mein Gott, Adipositas ist so schrecklich und ja, jeder mit BMI 30 ist krank, propagiert haben, hat sich das auch gesellschaftlich so gesickert, dass man sagt, ja, kaum sieht man einen Menschen auf der Straße, der etwas dicker ist, hat man das Gefühl, der muss unbedingt abnehmen. Und was die Erkenntnis war, oder ist im Moment, ist interessant, weil es zeigt, dass viel mehr Leute, die als schlank gelten, eigentlich stoffwechselmäßig Probleme haben. Sei es die Fettleber, wie gesagt, das viszerale Fett, herzmäßig und so weiter. Das heißt, es sind nicht die Dicken, die man so im Alltag sieht, die unbedingt jetzt abnehmen müssen, sondern es gehört, wenn es da dieses Cardio-Reno-Metabolische, also wenn es um die Stoffwechselgesundheit geht und per se das Fett, Gewebe eine Rolle spielt, kann es mehr oder weniger jeden betreffen. Und das ist sehr schwer zu differenzieren, wer braucht jetzt eine Intervention. Und das ist eigentlich das, was man jetzt nicht im Fernsehen, in den Medien besprechen soll, sondern das ist die ärztliche Tätigkeit, das klar zu differenzieren, zu diagnostizieren. Wer hat eine Leberverfettung, eine Bauchspeicheldrüsenverfettung, wer hat da ein Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen? Und es kann sehr wohl sein, dass auch Leute mit einem BMI von vielleicht 24, die eine ungünstige Fettverteilung haben, auch durch Gewichtsreduktion von unter Anführungszeichen nur ein paar Kilo, 3-4 Kilo, dann doch profitieren könnten. Und das ist dann keine Diet Culture oder jeder muss schlank sein, sondern das ist medizinisch indiziert. Aus.
Werden Männer früher krank als Frauen?
Ja, also es scheint schon der Fall zu sein, dass einige Männer wirklich sobald die Fettmasse ein bisschen höher ist, Probleme haben können. Wie gesagt, wenn die Fettverteilung so apfelförmig ist.
Weil
ist
keine, die Männer eher dazu neigen, diese viszerale Adipose.
Genau, es ist keine Pauschalaussage, aber vor allem da sollte man sich das näher anschauen. Wenn die Werte super sind, wenn die, also die Laborwerte, wenn ich keine Beschwerden habe, dann nicht, aber um das geht's. Und deswegen, also natürlich diese Studien, auch mit den Abnehmmedikamenten, sind noch sehr BMI-driven. Aber das Interessante ist, und ich glaube, das wird kommen, wir lernen viel, also im Adipositas-Bereich ist der Diabetes der Vorreiter. Wir haben sehr viel Erfahrung aus dem Diabetes-Bereich, was Vorurteile betrifft, was unser Wissen betrifft, wie die Reise sozusagen, wohin die Reise führt, und können aus dem Diabetes-Bereich lernen, dass inzwischen Medikamente, die quasi nur für den Blutzucker, zur Blutzuckersenkung gedacht wurden, auf einmal zugelassen werden für Nierenkrankheiten, für Herzerkrankungen, weil alles hängt irgendwie zusammen. Und das Gleiche gilt für die berüchtigten Abnehmspritzen. Also man sieht viele Anwendungen für diese sogenannten GLP-1-Rezeptoranaloga außerhalb des reinen Abnehmens. Wenn es darum geht, Herzschutz zu haben, Nierenschutz, Demenzprävention und so weiter.
Das heißt, das Thema Abnehmen ist jetzt nicht mehr nur ein Thema von Diabetesärzten und Endokrinologen, sondern auch von Kardiologen, Nephrologen, Dermatologen.
Genau.
Wo geht's weiter?
Ja. Psychiatern, Neurologen, Augenärzte, Onkologen. Ja, es gibt viele Fachgebiete, wo man das Thema am Radar haben sollte. Und wie gesagt, keine pauschalen Aussagen. Essen Sie halt weniger, bewegen Sie sich mehr, sondern man muss auch wissen, was für Therapien ich zur Verfügung habe und wie schaut's aus. Also momentan ist es auch so, man muss auch ein bisschen kreativ sein und man muss wirklich personalisierte Medizin, heißt auch den einzelnen Patienten und Patientinnen wahrzunehmen, die Wünsche, die Erwartungen, die Vorstellungen und die Möglichkeiten. Das heißt, wichtig ist für die Adipositas-Therapie, wann ist eine medizinische Behandlung indiziert? Und wie gesagt, das ist nicht bei jedem. Wann muss ich die Therapieoptionen eskalieren? Wann muss ich sagen, okay, das reicht nicht mehr, jetzt müssen wir weitermachen, jetzt brauche ich das und das? Und was genau soll man alles berücksichtigen, weil man ist von diesem gewichtszentrischen View, Anschauung weggekommen Es geht nicht nur um eine Zahl auf der Waage, sondern es geht darum um Symptomverbesserung. Wie ist der funktionelle Aspekt? Kann ich meine Alltagsaktivitäten verrichten? Wie sind die psychologischen Aspekte? Was ist mit der Müdigkeit? Was sind andere Symptome, wie zum Beispiel die Atemnot? Oder was ist mit den Gedanken an Essen, die den ganzen Alltag einnehmen und so weiter? Und natürlich schauen wir dann auch auf die Laborwerte, die Blutfette, die Zuckerwerte, die Leberwerte und so weiter und die anderen Erkrankungen, die da mit einhergehen, wie den Diabetes, die Fettstoffwechselstörungen, die Nieren- und Lebererkrankungen, die Herzerkrankungen. Also es ist viel, viel mehr, als nur zu sagen, nehmen Sie einfach ab.
Die österreichische Adipositas-Gesellschaft hat vor kurzem neue Leitlinien publiziert. Heißt es, die neuen Leitlinien sind schon längst wieder die alten Leitlinien?
Nein. Also, obwohl dieses Jahr auch ein Update kommt zu den Leitlinien, denn das ist so quasi zum Thema Leitlinien die Aktualität, die auch Leitlinien haben ein Verfallsdatum. In Großbritannien wird auch darauf hingewiesen, dass Leitlinien, die älter sind als 5 Jahre, nicht mehr gelten. Und das ist interessant bei den Leitlinien zur chirurgischen, metabolisch-bariatrischen Operationen, waren die Leitlinien 91 erstellt und wow. Bis vor 2 Jahren nicht mehr geändert. Und da muss man sich denken, ja, das war gerade
in Österreich.
Weltweit. Die wurden inzwischen auch aktualisiert. Und auch das Konsensus der österreichischen Adipositas-Gesellschaft zur konservativen Therapie und auch präoperativen, postoperativen Abklärung sind noch aktuell, werden abgedatet, auch dieses Jahr. Aber wir sind schon am Puls der Zeit.
Stichwort Chirurgie. Es gibt ja nicht nur die Medikamente zum Abnehmen, sondern die bariatrische Chirurgie, also die Chirurgie zum Abnehmen, stellt nach wie vor eine wichtige Säule der Adipositas-Behandlung dar. Wo geht's dahin?
Es ist so, dass die Chirurgen und Chirurginnen unsere Freunde, und das sage ich als Internistin und Endokrinologin, wirklich eine Vorreiterrolle hatten. Und wie Christoph Bichler sagt, sie heilen nicht direkt den Körper, sondern sie helfen den Körper, sich selbst zu heilen. Das finde ich sehr schön. Wir haben ja eine ganze...
Christoph Bichler, Folge 5.
Genau, eine ganze Folge zum Thema bariatrische Chirurgie mit Christoph Bichler, also die 5. Folge im Podcast. Es ist auch so, dass inzwischen die Leitlinien, die internationalen Leitlinien zur Chirurgie sagen, theoretisch könnte jeder mit einem Body Mass Index über 35 eine Operation in Anspruch nehmen oder schon mit BMI zwischen 30 bis 35, wenn schon Komplikationen mit Diabetes und so weiter, die nicht zu managen sind.
Ist wobei es auch eine viele Indikation. Patientinnen und Patienten Angst haben, weil sie sagen, Chirurgie ist was Permanentes, aber Adipositas an sich ist
Adipositas ist was Permanentes. Natürlich ist Chirurgie was Permanentes, aber Adipositas als chronische Erkrankung muss in sehr vielen Fällen multidisziplinär betrachtet werden. Und es kommt auch zu einer sogenannten Recurrence of Weight Gain, also trotz Operation, dass sich dann nach 1-2 Jahren das Gewicht wieder nach oben bewegt und somit können auch Komplikationen wiederkommen, wie zum Beispiel der Diabetes, wie zum Beispiel der Bluthochdruck und so weiter. Also die Chirurgie ist keine finale Lösung, sondern ist nur ein Teil des Ganzen. Und
sollte man in der medizinischen Diagnose das auch ändern, wenn ich zum Beispiel arterielle Hypertonie, also Bluthochdruck habe, meine Medikamente nehme, der Bluthochdruck ist dann normal, aber ich habe nach wie vor die Diagnose Bluthochdruck. Ja. Okay, ich habe Adipositas, lass mich operieren oder nehme Medikamente, komme auf ein Normalgewicht oder Übergewicht, habe ich noch Adipositas nach einer OP beziehungsweise mit Medikamenten?
Ja, man kann da sehr philosophisch werden und über BMI-Grenzen und so weiter, Remission und so weiter diskutieren. Aber
beim Bluthochdruck ist es leicht. Also wenn ich meine Medikamente nicht nehme, habe ich wieder Bluthochdruck. Wie ist es bei Adipositas und den Medikamenten?
Ja, wenn ich mein Gewicht erreicht habe, wo ich denke, ich fühle mich jetzt gesund, alles andere passt auch, ich brauche keine Medikamente mehr, dann ist das so. Wenn ich merke, ohne Medikamente geht es in die andere Richtung, dann brauche ich die Medikamente.
Das heißt, der Trend ist, man nimmt sich als Patient und Patient das, was man braucht.
Genau.
Man muss nicht alle Stufen der Adipositas-Therapie durchmachen.
Nein, sondern die Patientinnen und Patienten verdienen es, bestens behandelt zu werden mit allen Tools, die wir haben. Das heißt, sei es Chirurgie, sei es Medikation, sei es Lebensstilinterventionen und so weiter. Die Krankheit ist nicht der BMI. Und was ich vor allem sehr spannend fand, war in einem Vortrag von Professor Dror Dicker aus Israel, der hat gesagt, we have to stop our patients from crying and to relieve them of the burden of the blame. Also wir müssen unseren Patientinnen und Patienten helfen, nicht mehr zu weinen und diese Last der Schuld wegnehmen. Weil tatsächlich ist es so in der Adipositas-Medizin, dass wir viele Kolleginnen und Kollegen sagen, sie haben Taschentuchboxen im Sprechzimmer, weil das oft ein emotionales Thema ist. Und das muss auf jeden Fall besser werden. Wir haben Tools, wir können den Menschen helfen. Und ja, dieses Burden of Blame muss einfach abgeschafft werden.
Also was ist dein Wunsch an deine Kolleginnen und Kollegen?
Dass, wenn sie sich auskennen und ihren Patientinnen und Patienten helfen können, sie das auch tun und nicht zögern, na schauen wir mal, dann werden wir schon sehen. Wenn sie sich nicht auskennen, von den Floskeln nehmen sie einfach ab, bewegen sie sich mehr, essen sie weniger, wegkommen, sondern wirklich dann an Fachambulanzen zuweisen, an Expertinnen und Spezialistinnen zuweisen, die sich auskennen, weil natürlich es kennt sich nicht jeder Arzt aus. Wenn ich einen Patienten habe, der eine hämatologische Systemerkrankung hat, dann werde ich auch weiter zuweisen und sagen, nehmen Sie nicht mehr Eisen oder keine Ahnung. Das ist ganz normal, dafür muss man sich jetzt nicht schämen, das ist im Rahmen der eigenen Kompetenz zu werten. Und ja, dass man dieses Gefühl der Hoffnung, das man vom Kongress mitgenommen hat, auch weitergeben kann und sagen, wir haben Therapien, bitte keine Schuldzuweisungen. Es geht darum, pragmatische Lösungen zu suchen. Nicht jeder braucht eine Adipositas-Therapie, in keinem Fall. Und es sind oft dann die schlanken, normalgewichtigen, die gar nicht dran denken, die vielleicht auf andere herabschauen, wo man sagen kann, haben Sie sich Ihre Fettleber mal näher anschauen lassen, ja, da müssen wir drüber reden oder so. Also, aber auch das, ja, ich sage das jetzt plakativ, auch das muss in einem würdevollen Rahmen passieren. Das erste Thema ist Ask, zu sagen, okay, ist das okay, wenn wir dieses Thema ansprechen, weil nicht jeder Mensch muss damit konfrontiert werden. Jeder Mensch hat seine Gesundheitsziele und wir als Ärztinnen und Ärzte, Gesundheitspersonal sind auch nur Dienstleister und sollen die beste Beziehung haben zu unseren Patientinnen, die nur geht.
Sehr schön. Das eine sind die Ärzte, Patienten, aber wie muss sich das Gesundheitssystem bzw. das Kassensystem, das Problem ist, die Forschung ist relativ schnell, das System wird sich umstellen, aber was wäre dein Wunsch an das Kassensystem, wenn es um die Behandlung von Adipositas geht?
Ja, die bariatrisch-metabolische Chirurgie ist zum Beispiel in Österreich als Kassenleistung, das sehr toll ist, sehr begrüßenswert ist. Die medikamentöse Therapie ist aufgrund einer Gesetzesvorgabe, die über 20 Jahre alt ist, noch immer nicht in der regelrechten Erstattung. Das hoffe ich, dass sich das ändern wird. Ich denke, da wird auch die Sozialversicherung das Thema am Radar haben, denn es ist jetzt keine Inselerscheinung, sondern es ist ein wirklich Public Health Thema. Da gibt es Lösungen, da muss man auch konkrete Schritte setzen. Das wird sich sicherlich in den nächsten Jahren ändern, denn alles, was uns als Gesellschaft zugute kommt, ist auch etwas, wo wir solidarisch dazu beitragen müssen. Und fertig.
Du hast ja auch gesagt, dass wir in Österreich relativ gut, zumindest was das Chirurgische betrifft, dastehen im Vergleich zu anderen Ländern, aber der Weg ist noch ein weiter.
Ja, es gibt immer Verbesserungspotenzial und da denke ich, liegt es auch an Patientinnen und Patienten, ihre Wünsche an die Politik heranzutragen.
Sehr schön. So, vielen Dank, liebe Bianca.
Gerne, lieber Alexander.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte gebt uns eine Bewertung, abonniert uns, shared den Podcast, schreibt uns einen Kommentar oder gebt uns Feedback in eurem Podcast-Player oder schreibt uns eine E-Mail unter mail@antonigasse12.wien oder via Instagram unter antonigasse12 und hört auch nächste Woche wieder zu. Schöne Grüße.
Schöne Grüße.